So, hallo und herzlich willkommen zu dieser heutigen Analyse. Ich habe es bereits erwähnt, ich habe kein Voting gemacht, sondern ich habe das Thema diesmal selber ausgewählt. Und zwar werden wir etwas zu Thorchain erzählen. Ich habe einen Kollegen eingeladen, der sich sehr, sehr gut auskennt mit dem Thema. Und wir werden wirklich in die Tiefe gehen, wie eine Thorchain-Transaktion läuft und wieso Thorchain wahrscheinlich eines der spannendsten DeFi-Projekte überhaupt ist. Ganz wichtig, Leute, wenn ihr mehr Inhalt zum Thema Thorchain haben möchtet, mehr Videos, mehr Podcasts, mehr Anleitungen etc., schreibt mir sehr gerne in die Kommentare und dann werde ich Yves wieder einladen und wir werden wieder zusammen entsprechend Folgen drehen. Nun aber ganz viel Spaß mit dem Video. So, hallo und herzlich willkommen zu einer sehr speziellen neuen Folge. Und zwar wieder mal eine Folge mit einem Gast, diesmal mit einem guten Kollegen, Yves. Yves ist Technologieberater und ein guter Freund von mir. Und Yves kennt sich sehr gut aus mit dem Thema Thorchain. Und wir werden heute ein bisschen tiefer in die Materie zum Thema Thorchain gehen. Wie funktioniert es? Was macht es speziell? Und vor allem, was ist der Unterschied zu anderen Themen? Herzlich willkommen, Yves, ganz kurz.
Danke vielmals, Fers. Ich bin als Langzeit Blue Alpine Mitglied extrem happy, auf deinem Kanal dabei zu sein.
Cool, danke dir. Jetzt vielleicht kurz als Überlegung, wieso Thorchain? Jetzt haben wir in den letzten Tagen so ein bisschen das Thema regulatorische Probleme oft diskutiert. Also sei es im Podcast, sei es in den Videos. Ein Thema, das immer wieder aufkommt, ist, wie dezentralisiert sind diese neuen Finanzsysteme und Protokolle wirklich? Denn wir haben vor etwa 3 Wochen gab es eine Situation, bei welcher Uniswap etwa 80 Coins entfernt hat. Aufgrund einer Anfrage, kann man sagen, und später dann möglichen Anklagedrohung der SEC, also der Börsenkommission in den USA. Und was wir oft in der Mitgliedschaft auch diskutieren ist, okay, aber wie dezentralisiert ist denn das? Kann denn die SEC reinkommen und irgendwie Uniswap einfach von heute auf morgen abstellen? Und das ist mal die eine Seite, also die ganze regulatorische Geschichte, die eigentlich immer mehr wichtiger auch wird rein. Wir sehen es auch an der Preisentwicklung, also was kann Krypto und Bitcoin allgemein stoppen? Und auf der anderen Seite haben wir natürlich das Thema von wieso braucht es ein Projekt wie Thorchain auf technischer Seite. Denn wir haben in der letzten Folge von Definiert mit Danko R. darüber gesprochen, dass es Bridges gibt. Also wir kennen das Konzept, wie man von einer Blockchain auf die anderen Blockchain springen kann. Und wir kennen das Konzept von IBC, also quasi wie man zwischen den Blockchains kommuniziert. Also quasi, wenn man mehrere Blockchains miteinander verbindet und da kommt ja Cosmos und solche Themen ins Spiel. Jetzt gibt uns Thorchain nochmal eine ganz andere Variante. Und übrigens, Leute, wir werden hier in diesem Video Thorchain und Rune ein bisschen abwechselnd brauchen. Wir sprechen immer vom Gleichen. Rune ist natürlich der Token, Thorchain das Projekt. Das heißt, wir werden immer wieder abwechselnd darüber sprechen. Jetzt aber mal das Wort zu Yves. Yves, was macht Thorchain für dich denn so spannend und wieso sollten wir uns mit Thorchain befassen?
Ich habe persönlicherweise vor ein paar Monaten in Rune investiert. Rune, wie du schon gesagt hast, ist ein native Token in Thorchain. Auf der Thorchain-Blockchain und es ist extrem wichtig. Aber als ich vor ein paar Monaten in Rune investiert habe, habe ich mir das nur von einem sehr hohen Level angeschaut. Und für mich macht es Sinn, dass die Zukunft aus mehreren Blockchains, mehreren Layer-1-Blockchains bestehen wird. Und dafür macht es für mich auch Sinn, dass die Liquidität von Blockchain zu Blockchain fließen wird. Speziell im Anfangsstadium jeder Technologie wird viel experimentiert. Und all diese Experimente machen einen Cross-Chain-Dex immer wie wichtiger, da die Liquidität, wie ich schon gesagt habe, von Blockchain zu Blockchain transferiert werden muss, da die Leute die verschiedenen Tools selber ausprobieren wollen.
Und vielleicht noch eine Zwischenbemerkung, also DEX steht für dezentralisierte Börse oder Decentralized Exchange. Ja. Wir werden oft irgendwelche DeFi-Wörter hier brauchen, das heißt, wer diese Konzepte noch nicht kennt, sollte sich kurz den DeFi-Kurs anschauen, den Link findet ihr natürlich in der Beschreibung, sodass ihr wirklich ein Verständnis von diesen Themen habt, weil für DeFi-Anfänger ist es natürlich nicht verständlich, wenn man diese Konzepte noch nicht hat.
Nee, das ist eine super, super Info. Ich hab persönlich auch mit deinem DeFi-Kurs angefangen und das hat wirklich, war quasi war ausschlaggebend für mich, um dann ins Terra-Ökosystem einzusteigen und schlussendlich bin ich bei Thorchain angekommen. Nun habe ich auch andere Ecosystems angeschaut, andere Blockchains und was ich gemerkt habe, ist, dass ich immer wieder über nutzlose Governance-Tokens gestolpert bin. Und das heißt, das sind neue DeFi-Protokolle oder Yield-Aggregators, die ihre Benutzer in diesen nativen Tokens zahlen. Und diese Tokens gehen tendenziell immer durch die gleiche Pump-and-Dump-Phase. Und ich habe mir einfach, ich wollte einfach einen Weg finden, um meine nativen Assets für mich arbeiten zu lassen. Und das war der andere Grund, warum Thorchain extrem interessant für mich war.
Also quasi, dass die, ich sag mal, nutzlosen oder teilweise oder vielleicht noch momentan nutzlosen Governance-Tokens nicht einfach rumliegen, weil man halt ansonsten eben durch diese Preisentwicklung durchgeht, sondern dass man diese vielleicht zum Teil Governance-Tokens auch arbeiten lassen kann und in den unterschiedlichen Pools quasi entweder staken kann oder Liquidität zur Verfügung stellen kann, um dann quasi passiv damit Geld zu verdienen.
Genau, nutzlos in Anführungszeichen. Es ist nur ein quasi ein Pattern, das sich immer wieder wiederholt hat. Und das war ziemlich ausschlaggebend.
Und, ja.
Und nur eine kleine, nur etwas Zusätzliches. Du hast vorher die zentralen Exchanges erwähnt und dezentralisierte Exchanges. Und die positiven Sachen mit zentralen Exchanges und die negativen Aspekte von zentralen Exchanges. Und Thorchain grundsätzlich verbindet die Benefits von einem zentralen Exchange mit den Benefits von einem dezentralen Exchange. Und heute hoffentlich können wir das Thema ein bisschen besser aufzeigen, das Ganze erklären. Da ist technisch extrem schwer zu erstellen ist.
Also absolut, und ich glaube, dass mit dem fangen wir auch gleich an, und während Yves kurz seinen Screen vorbereitet, um euch so ein bisschen auf technischer Seite das Konzept zu erklären. Natürlich wissen wir, dass Rune oder Thorchain vor ein paar Monaten durch eine Hack-Phase gegangen ist, und auch das werden wir am Schluss des Videos auf jeden Fall ansprechen. Aber trotzdem sind wir beide sehr überzeugt von Thorchain und wieso, beziehungsweise wie es genau funktioniert, denn viele Leute verstehen die Nuancen, die Details von Thorchain noch nicht sehr gut. Deshalb glaube ich, ist es durchaus sinnvoll, dass wir mal durch ein Beispiel durchgehen. Yves, kannst du uns kurz erklären, wie Thorchain in der Praxis funktioniert?
Ja, absolut. Lass mich meinen Screen, meinen Schirm kurz teilen. Perfekt. Ja, super. So, einer der positiven Aspekte von Thorchain ist dass das Team extrem transparent ist. Und das sieht man auch in der Dokumentation, die sie vorbereiten, die sie zur Verfügung stellen. Von dem her haben wir extrem viel technisches Detail, das wir uns anschauen können. Wir werden heute nur von einem hohen Level das Ganze betrachten, damit ihr die Grundkonstrukte versteht. Und so von der technologischen Seite gibt es quasi drei Grundkonstrukte. Und das ist die Technologie, auf der die Thorchain-Blockchain erstellt worden ist. Und so die Thorchain-Blockchain braucht Tendermint als Konsensusprotokoll und ist auf dem Cosmos SDK aufgebaut. Und es braucht TSS, Threshold Signature Schemes. Und diese drei Konstrukte sind extrem wichtig. Das sind die Core-Komponenten vom Thorchain-System. Wenn wir hier auf die Tendermint-Website gehen, können wir quasi die Core-Konstrukte hier nochmal sehen. So, Tendermint ist ein Konsensusprotokoll. Was heißt das? Eine Blockchain ist eine vernetzte Datenbank, die dezentralisiert funktioniert. Man hat Nodes, die Blockchain hosten und neue Blocks erstellen, Transaktionen finalisieren und so weiter. Tendermint ist quasi das Protokoll, das die Blockchain am Laufen hält, falls Nodes ausfallen. Sprich, mit Tendermint ist Thorchain extrem robust. Und in einem Fall, dass Nodes ausfallen, für was auch immer, aus welchem Grund auch immer, die Blockchain an sich ist immer noch laufbereit. Das Cosmos SDK gibt...
Bevor wir weiterspringen, was hier noch steht, und das ist auch noch etwas, und ich sag mal, die Leute, die die Analysen regelmäßig schauen, die kennen, also da steht ja BFT-Konsensus. BFT steht für Byzantine Fault Tolerance oder byzantische Fehlertoleranz. Das ist ein Konzept, das aus der Informatik kommt. Und rein theoretisch, ich glaube, ursprünglich war es ein Problemlösungsansatz. Und es kommt, wie gesagt, aus dem Historischen. Es ging darum, dass, ich glaube, 2 oder 3 Generäle versucht haben, eine Stadt einzunehmen. Und dann war die Geschichte oder die Überlegung, okay, was ist, wenn der eine General mich anlügt und mir nicht sagt, ob er jetzt die Stadt angreifen wird, sondern erst morgen. Und deshalb ist eben auch mit dem Tendermint, macht das so passen, und das, was Yves vorhin gesagt hat, mit robust. Denn du hast ja auch gesagt, oder du hast mir vorhin gesagt, dass 1/3 aller Knotenpunkte kann ausfallen, sprich in der byzantischen Fehlertoleranz, der eine General kann wegfallen und trotzdem würde das Netzwerk weiterlaufen. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig, absolut. Und das ist quasi der Goldstandard in Blockchain-Entwicklung. Und natürlich extrem wichtig, dass die Blockchain robust läuft.
Mhm. Okay.
Die andere Seite von den Core-Technologien ist das Cosmos SDK. Und das Cosmos SDK hat den Thorchain-Entwicklern enorm geholfen. Es hat die Thorchain-Entwickler ermöglicht, eine Blockchain extrem schnell herzustellen, damit sie sich auf die Applikation konzentrieren können. Thorchain als Blockchain ist keine Smart Contract-Lösung. Thorchain ist wirklich eine applikationsspezifische Blockchain. Die Cross-Chain-Liquiditätsprotokoll, das ist die Applikation, die Thorchain hostet. Und dann das IBC-Protokoll, das Inter-Blockchain-Communication-Protokoll, ist etwas, das du und Danku gestern schon angesprochen haben. Und bitte schaut euch das Video an, weil es ist quasi die Vorstufe zu Thorchain. Es ist die quasi Mittel zum Zweck, Brücken bauen und Wrapped Assets. Sehr interessant. Positives und Negatives mit diesem Approach. Nun, wenn es um die IBC, um das IBC-Protokoll geht, das ist extrem interessant, weil relativ viele andere Blockchains sind auf dem Cosmos SDK gebaut worden und dafür haben sie die Möglichkeit, an IBC teilzunehmen. Terra zum Beispiel, wie ich schon vorher erwähnt habe, bin ich selber sehr interessiert an Terra. Oder die Binance Dexes sind auf dem Cosmos SDK aufgebaut. Und was IBC ermöglicht, ist quasi Blockchain-to-Blockchain-Kommunikation. Und die Blockchains mit IBC sprechen die gleiche Sprache, was zum Benefit führt, dass für Thorchain zum Beispiel, um Terra einzubinden in Thorchain, ist der Entwicklungsaufwand viel kleiner als eine andere Layer 1 Blockchain, weil Thorchain das IBC brauchen kann und so damit die verschiedensten Blockchains miteinander verbinden kann.
Das heißt, nicht das Rad neu erfinden, eigene Blockchain schreiben, eigene Technologie schreiben, sondern etwas Existierendes brauchen und dann eben Teil des Netzwerkes werden, um dann auch entsprechend Liquidität zur Verfügung zu stellen.
Genau. Und die Tools, die Sie in die Entwicklung reingebracht haben, Tendermint, Cosmos SDK und TSS, das sind Top-of-the-Range-Tools. Das ist wirklich der Goldstandard in Blockchain-Entwicklung. Das ist wichtig, nochmal zu sagen.
Ist auch nicht übrigens, also es ist auch nicht das erste Projekt, das diese 2, 3 Konzepte braucht. Es ist einfach eines der Projekte, dass es auf eine sehr spannende Art und Weise eigentlich umsetzt. Also es gibt mehrere Projekte und wir haben auch in den Analysen immer wieder Projekte mit dem Tendermint-Konsens-Algorithmus gesehen oder mit Variationen von diesem BFT-Konsens. Von daher, also es ist, wie Yves gesagt hat, es ist in Praxis bereits genutzt. Man kennt es, es gibt eine Entwickler-Community, es gibt Dokumentation und es ist halt bestätigt, dass es auch gut funktioniert.
Ja, absolut. Und das ist ein wichtiger Punkt, den du da aufgebracht hast. Und dann die dritte technologisch signifikante Wahl hier ist das Threshold Signature Schemes. Und falls ihr mal Probleme habt einzuschlafen, dann kann ich euch definitiv raten, dieses Paper zu lesen. Wie ihr euch schon vorstellen könnt, ist das ziemlich...
sehr technisch, ja.
Sehr technisches Lesematerial. Wir werden hier nicht wirklich in die Tiefe gehen. Es ist nur wichtig zu erklären, dass TSS ein kryptografischer Approach ist, um mit mehreren Parteien einen Private Key zu erstellen. Und die Thornodes, die arbeiten zusammen, um den Konsensus zu bekommen. Sie bestätigen zusammen eine Transaktion. Und TSS ist eins der Core-Konstrukte, die Sicherheit ins System bringt und die es Thorchain ermöglicht, nicht auf einem Smart Contract zu bilden, sondern wirklich eine applikationsspezifische Blockchain zu erstellen. So TSS erlaubt das. Es ist Sicherheit, Speed of Transaction und von dem her sehr wichtig. Und das sind quasi die drei Hauptkonzepte, auf denen Thorchain aufgebaut ist. Nun, so viel zur Technologie.
Es macht durchaus Sinn, dass man, also als Investoren ist es natürlich wichtig, dass man versteht, in was man investiert. Aber es bedeutet nicht, dass wir diese wissenschaftlichen Dokumente wirklich alle lesen und bis ins letzte Detail verstehen müssen, sondern es ist wichtig, dass man die Konzepte versteht. Und ich glaube, das ist genau das, was Yves auch in den letzten Wochen gemacht hat und uns deshalb auch so ein bisschen eine sehr gute Perspektive geben kann, sondern wirklich als jemanden, der Technologie versteht, auch interessiert ist, einfach mal die Konzepte zu verstehen und dann kann man später immer noch mehr in die Tiefe gehen, wenn es einen packt. Aber es bedeutet nicht, dass man vor einem Investment wirklich total tief das Wissenschaftliche verstehen muss, bevor man investiert. Aber ja, gutes Beispiel. Ich glaube, es macht jetzt Sinn, dass wir mal anschauen, wie quasi eine Transaktion auf Thorchain effektiv läuft. Also es ist ja nicht, es braucht einen kleinen Prozess. Es ist nicht das klassische Uniswap Trade, bei welchem ich ein Token reingebe und ein anderes rausgebe. Also schlussendlich ist das gleiche, aber im Hintergrund läuft etwas anderes, oder?
Ja, absolut. Und wir werden heute noch auf die Liquidity Pools eingehen und was der Unterschied da ist. Als Konzept, Thorchain ist quasi ein Cross-Chain Uniswap, oder? Aber unter der Haube, was eigentlich passiert ist, dass hier mit nativen Assets gehandelt wird. Nativen Assets, die von verschiedensten Blockchains kommen können.
Native Assets bedeutet, das sind die originalen Vermögenswerte von der originalen Blockchain. Das heißt, Bitcoin auf der Bitcoin-Blockchain ist ein natives Asset. Wrapped BTC oder WBTC ist ein verpacktes Bitcoin auf der Ethereum-Blockchain, also nicht nativ. Das heißt, wir sind hier wirklich mit der eigentlichen Blockchain da dran, wenn wir mit Thorchain etwas zu tun haben.
Genau, und so die Wrapped Assets haben den potenziellen Nachteil, dass sie generell mehr zentralisiert sind und dass sie einen Custodian brauchen. Ein Custodian ist quasi ein Verwalter für deine Assets. Er verwaltet das Wrapped Bitcoin und das Bitcoin, das du ihm schickst, um ein Wrapped Bitcoin zu bekommen. Und von dem her hat man natürlich Sicherheit und Verwaltung. Sicherheit und Verwaltung können ziemlich fragwürdig sein. Jetzt auf der Thorchain-Seite, und hier Messari Research hat eine super Grafik, die ich gefunden habe, um das zu erklären. Hier in diesem Beispiel will der User Bitcoin zu Ethereum wechseln und swappen. Und der User sendet eine normale Bitcoin-Transaktion an eine Adresse, die an ein Bitcoin-Vault, der von Thorchain gehandhabt wird. Sobald diese Bitcoin-Transaktion im Vault ankommt, werden die Nodes eine Transaktion, eine Zeugentransaktion auf dem Thorchain-Netzwerk ausführen. Sobald die Assets im Vault anbelangen, wird die Swap-Transaktion ausgeführt. Sprich, hier sendet der User Bitcoin in den Bitcoin-Vault. Das Bitcoin wird an Rune verkauft, weil jeder Vault, jeder Liquiditätspool in Thorchain zur Hälfte aus Rune besteht. Und dann wird die Swap-Transaktion erstellt. Und hier wird Rune in Ethereum verkauft, bevor das Ethereum dem User zugeschickt wird. Und wir können das jetzt noch ein bisschen mehr auspacken. Wie ihr seht, sind zwei Vaults involviert in dieser Transaktion. In einem normalen Fall, Uniswap zum Beispiel, ist der Liquiditätspool von den Assets, die du swappen willst, aus diesen beiden Assets erstellt. Asset A und Asset B. In Thorchain ist der erste Liquiditätspool, der Inbound-Pool, aus Bitcoin und Rune. Und der Outbound-Vault besteht aus Ethereum und Rune.
Rune
Jeweils 50%, 50%, genau.
ist immer drin. Also da ist es, glaube ich, ähnlich wie Banker. Banker hat ein ähnliches Konzept. Bei Banker gibt es immer den BNT-Token drin. Das heißt, ich kann da einseitig Liquidität reingeben. Kann ich das bei Thorchain auch? Also kann ich einseitig Bitcoin-Liquidität zur Verfügung stellen oder muss ich da auch 50-50 mit Bitcoin und Rune zur Verfügung stellen?
Du kannst einseitig Liquidität zur Verfügung stellen, aber im Hintergrund wird 50% verkauft.
Okay.
Von dem her musst du nicht beide Assets beisteuern. Du haltest am Schluss, schlussendlich als Liquiditätsprovider immer zwei Assets. Das wird sich ändern in einer zukünftigen Version von Thorchain, wenn die synthetischen Assets reingebracht werden. Und da hast du dann auch keinen Impermanent Loss mehr. In der heutigen laufenden Version von Thorchain haltest du immer zwei Assets, wenn du ein Liquiditätsprovider bist.
Okay.
Und das ist wichtig zu verstehen, weil grundsätzlich Impermanent Loss ist immer ein wichtiges Thema in DeFi. Jedes Mal, wenn wir Liquidität zur Verfügung stellen mit Assets, die sich verschieden bewegen, kann das zu Impermanent Loss führen.
Das heißt, im Falle von BTC, wenn ich jetzt nur Bitcoin in den Vault gebe, dann ich denke im ersten Moment, ich habe keine Probleme mit Impermanent Loss, aber wenn jetzt Rune oder Bitcoin quasi preislich sich entwickeln, dann habe ich ein Problem mit Impermanent Loss, weil ich im Hintergrund der Vault quasi diese 50-50 dann wieder aufteilt.
Es ist wichtig zu verstehen, dass wir hier von einem Swap reden, in diesem Bild. Und das, was wir jetzt diskutieren, ist Liquidität hergeben. Und von dem her, das sind zwei verschiedene Sachen. Von dem her werde ich jetzt hier den Screen kurz wechseln. Weil es ist wichtig, das zu verstehen. In Thorchain gibt es verschiedene Rollen, die ein User haben kann. Es ist einerseits die Liquidity Providers, die Liquidität providen und dafür Fees kassieren. Sprich, jedes Mal, wenn ein Swap gemacht wird, werden die Fees gesammelt und die Fees an die Nodes und die Liquiditätsprovider zugestellt. Das ist der Benefit, den ihr bekommt, wenn ihr Liquidität ins System steckt.
Gibt es Details zu, wie viel Gebühren ich da verdienen kann? Ich weiß, dass ich irgendwie 0,3% auf Uniswap, 0,25 auf SushiSwap. Wie ist das bei ThorSwap oder ThorChain?
Das gibt es absolut und das ist in dieser Dokumentation zu finden. Da gibt es relativ viele Details, von wegen wie viele oder was das prozentuale Level ist an Fees, die du als Liquiditätsprovider bekommst. Und natürlich gibt es da verschiedene Faktoren, die wichtig sind. Prozentual, wie viel von deiner Liquidität ist Part des Pools und so weiter. Und Da könnten wir in einem zweiten Video wirklich darauf eingehen, was ihr da erwarten könnt. Die APYs könnt ihr durch ThorSwap schon sehen. Wir springen da jetzt ein bisschen herum und ich hoffe, dass das ist immer noch verständlich. Aber hier bin ich in ThorSwap, was quasi ein UI für ThorChain ist. Sprich, das ist die Oberfläche, mit der ihr mit ThorChain kommunizieren könnt. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. ThorSwap ist meiner Meinung nach die beste Möglichkeit. Und hier könnt ihr die APY sehen für die verschiedenen Pools.
Das sind und schon das, ziemlich hohe Beträge. Also ich habe da gesehen, BUSD, also Stablecoin von Binance, ist irgendwie 32% der Zinseszins. Also das ist schon nicht schlecht, oder? Ethereum habe ich auch gesehen, war irgendwie zwischen 17 Native oder BEP2, also auf der Binance Smart Chain mit 33% Zinseszins. Also das kann sich schon sehen lassen, ja.
Ja, genau. Und wichtig hier ist auch noch, dass die ThorChain momentan in Beta ist, okay? So die Daten, die ihr hier seht, sind vielleicht nicht komplett richtig. Das ist eines der Probleme, der Challenges mit einem Produkt, das noch nicht völlig fertiggestellt ist. Mhm. Und zu diesem Punkt, momentan ist nur die Binance Chain am Laufen. Okay. Sprich, die Swaps und Liquidität Providers von der Binance Chain sind die einzigen, die funktionieren momentan. Und wir werden noch weiter auf das eingehen, was die Geschichte dahinter ist. Es hat natürlich mit den Hacks zu tun. Aber ich denke, im Fazit von diesem Video ist wahrscheinlich der beste Ort, in dem wir hier darüber reden können.
Genau, und du hattest jetzt die vier Rollen eigentlich vorgeschlagen. Jetzt haben wir die Liquidity Provider gesehen und dann gab es noch genau die Swapper. Und das ist eigentlich jemand, der die Plattform einfach braucht, um von einem nativen Vermögenswert in einen anderen nativen Vermögenswert zu kommen.
Genau. Und das Beispiel, das wir besprochen haben, ein User, ein Swapper, der quasi Bitcoin in Ethereum wechseln will. Und das ist der User des Liquiditätspools, der von den Liquidity Providers zur Verfügung gestellt wird. Dann gibt es natürlich die Traders, die ihre Chancen nutzen, um Pools zu rebalancen und so weiter. Und die vierte wichtige Rolle ist der Node Operator. Und da gibt es einige Unterschiede zu den Nodes, die ihr vielleicht von Terra kennt oder von einer anderen Blockchain kennt. Weil die Nodes, die ihr von anderen Blockchain kennt, normalerweise erlauben für die Delegation von Assets, sprich Staking. So der User kann seine 50 Luna nehmen und an einen Node schicken und die Assets da staken. In ThorChain ist das anders. Sprich, in ThorChain müssen die Node Operators, die Leute, die einen Node zur Verfügung stellen, müssen Rune bonden. Und hier kommt Rune wieder rein, okay? Sprich, die Node Operators erstellen nicht nur die Blockchain, sie sichern die Blockchain auch durch das Bonden von Rune.
Bonden in diesem Zusammenhang ist wie staken oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, du kannst dir quasi vorstellen, dass die Node Operators wie eine Versicherung herstellen, indem dass sie ihren Rune-Beitrag zum Node bonden. Sprich, sie bekommen keinen Yield für das Rune, das sie bonden. Das Rune ist nur da als Versicherung. Und das ist wichtig, weil das macht es so, dass wenn Node Operators Assets stehlen würden oder wenn Node Operators nicht suboptimal funktionieren, werden die bestraft. Und die Bestrafung erfolgt durch einen Entzug von diesem Bond. Falls Assets gestohlen werden, dann wird der Asset Value mal 1,5 in Rune vom Node Operator weggezogen. Sprich, es kostet das heißt, den Node Operator Geld, falls sie einen suboptimalen Service beisteuern oder Assets stehlen.
Das heißt, es würde mich mehr kosten, wenn ich etwas stehlen würde, als wenn ich einfach den Dienst sichern würde. Das heißt, mein sogenannter Incentive, also mein Anreiz, ist eben umgekehrt gelegt, sodass ich weder stehle noch schaue, dass mein Service irgendwie nicht 24/7 erreichbar ist, denn ich werde durch das System wie bestraft in diesem Zusammenhang.
Genau. Und um so einen Thor-Node zu starten, muss der Node-Betreiber 1 Million Rune als Bond aufgeben. Und das ist bei heutigen Preisen circa 7,5 Millionen US-Dollars.
Ja, also das sind nicht viele Leute oder viele Investoren, die das stellen können. Das sind zum Teil auch Firmen, die das machen. Wobei man dazu sagen muss, und das ist im Ethos von Thorchain wirklich drin, so ein bisschen der Wunsch, anonym zu bleiben. Also es kann sein, dass die Unternehmung, die ein Nachbar von euch ist, jetzt gerade einen Thor-Node am Laufen hat, aber ihr das nie erfahren werdet, weil man eben, wie gesagt, man möchte anonym bleiben, man möchte das Projekt auch anonym behalten. Das bringt uns zurück zu der Geschichte vom Anfang, nämlich die SEC, die Börsenkommission, die da in diesem Zusammenhang dann auch nichts machen kann, außer eben die Adressen irgendwie versuchen zu kontaktieren, und das wird extrem schwierig.
Genau, absolut. Und um das ein bisschen darzustellen, könnt ihr hier die verschiedenen Thor-Nodes sehen. Wenn ihr das vergleicht mit Terra zum Beispiel, da gibt es kein Marketing. Die wollen eure Funds nicht staken. Das sind wirklich nur Nodes, die viel Geld verdienen mit diesem Dienst, den sie leisten. Aber es ist wichtig, dass diese Nodes einen Bond herstellen, um die Assets zu versichern. Und hier könnt ihr sehen, die Rewards, die diese Node bekommen hat, 21.000 Rune. 1,1 Millionen Rune ist der Bond wert und 8.257 Runes wurden geslashed. Und nochmals zum Verstehen, Slashing passiert, wenn suboptimaler Service geleistet wird oder Assets gestohlen werden. Und das ist alles transparent sichtbar für jeden User. Und das ist natürlich wichtig, wenn ihr euch mit Thorchain wirklich auseinandersetzt, ist die Sicherheit des Systems, die Versicherungen hinter den Assets hier extrem wichtig.
Ein kleiner Hinweis von unserem heutigen Sponsor, nämlich Shift Crypto mit der Bitbox 02. Was sehr cool ist bei der Bitbox 02, ist, dass ihr eine Micro-SD-Karte zusätzlich mitbekommt, die euer ganzes Wallet als Backup speichert. So könnt ihr sicher sein, dass wenn eurem Wallet mal etwas passieren sollte, dass ihr immer noch das Backup habt und die Micro-SD-Karte entsprechend einsetzen könnt. Die Bitbox 02 erhaltet ihr auf shiftcrypto.ch/cryptopodcast. Mit einem kleinen Rabatt. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Vielleicht zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Das erste, fast jeder Knotenpunkt hat einen Slash-Betrag. Das heißt, fast jeder hat vielleicht seinen Thor-Node. Also das heißt nicht automatisch, dass sie versucht haben zu stehlen, sondern es kann auch einfach sein, dass der Server nicht mehr gelaufen ist oder der Dienst und sie deshalb eben bestraft wurden durch das System. Das ist das eine. Und das andere, das mir aufgefallen ist, du hast gesagt, also durch das Bonding ist es fast extrem, also nicht fast, es ist extrem teuer, eine Thor-Node am Laufen zu halten, beziehungsweise nicht jeder kann sich das leisten. Kannst du dir vorstellen, dass in Zukunft mehrere Leute mit kleineren Beträgen zusammenkommen, um eine Thor-Node wie zu betreiben? Also ich habe ja momentan habe ich diese Möglichkeit nicht, weil für mich wäre es durchaus spannend oder lukrativ, mit einem ganz kleinen Betrag vielleicht einen Teil dieses Knotenpunkts zu powern quasi und dafür Gebühren zu erhalten.
Ja. Es gibt eine Möglichkeit, mit weniger Bond eine Node zu betreiben. Und das sind kleinere Nodes, die keine Blocks erstellen, aber quasi Arbeit im System weiterbringen. Von dem her sind die Beträge da weniger und der Anreiz ist auch weniger, um so einen kleineren Node zu betreiben. Was du gesagt hast, ist interessant. Habe ich mir noch nicht wirklich viel darüber überlegt, weil technologisch gibt es schon einen gewissen Level, den der Betreiber haben muss. Und jetzt kannst du dir vorstellen, du bondest 1 Million Room, was ein großer Betrag ist. Dein Vertrauen in den Node-Betreiber muss extrem hoch sein. Weil wenn der Node einmal nicht online ist und ins System kommt, dann wirst du geslasht.
Alle verlieren dann. Also wenn du auf teilweise beisteuerst, dann wird von jedem quasi abgezogen.
Genau. Und die Services, die auf so einem Node laufen, sind einerseits die verschiedensten Blockchains, die connectest du diesen Blockchains, und dann Thorchain selber und ein Service, der noch relativ wichtig ist und immer wieder aufkommen wird, wenn ihr tiefer in Thorchain recherchiert, ist Bifrost. Und ihr könnt euch überlegen, ein Node hat die verschiedensten Blockchains am Laufen und Bifrost ist quasi das Verbindungsstück zwischen diesen Blockchains und Thorchain. Und wie schon gesagt, technologisch ist das relativ viel Aufwand. Du musst dich wirklich auskennen mit dem, was du machst. Du kannst nicht einfach starten, du kannst nicht einfach so Blocks finalisieren und quasi die Fees kassieren.
Sorgt das dann auch nicht dafür, dass die Dezentralisierung langsamer vorangeht, weil es durchaus auch halt technisch sehr teuer ist, aber auch finanziell sehr teuer ist, um so einen Knotenpunkt betreiben zu können? Also wie gesagt, ich kenne jetzt in meinem Freundeskreis fast niemanden, der sich so einen Thor-Node am Laufen lassen könnte, also auch schon technisch nicht, selbst wenn er oder sie das Geld dazu hätte. Sorgt das dafür, dass es weniger dezentralisiert ist?
Absolut. Und das ist natürlich eine Entscheidung, die wichtig ist. Das ist die Thorchain ist eine applikationsspezifische Blockchain. Und der Level an Dezentralisierung ist vielleicht nicht mehr so wichtig für eine applikationsspezifische Blockchain. Wenn ihr von generellen Blockchains redet, dann ist Dezentralisierung vielleicht ein bisschen wichtiger. Und von dem her, das ist immer so etwas, ist quasi eine philosophische Debatte zu einem gewissen Grade. Aber absolut, die Dezentralisierung, es ist quasi so Dezentralisierung versus Sicherheit und wird mehr Dezentralisierung, mehr Sicherheit bringen. Und technologisch, Thorchain, auch neben den Hacks und allem, ist ziemlich sicher und es, speziell mit den Versicherungen der Assets bin ich persönlich happy mit dem Level an Dezentralisierung oder dem Progress, den sie machen, dem Fortschritt. Und ein anderes, kurz noch einen anderen Kommentar zu den Nodes. Thorchain hat etwas, das sie Churn nennen. Das ist quasi, das System hat aktive Nodes und Standby Nodes. Und sprich, wenn jemand aus deinem Freundeskreis die Million Rune aufstellen kann, das bin definitiv nicht ich, und einen Node betreiben kann, kann er den Node online bringen und dann wartet der Node, bis ein Churn passiert. Und etwa alle 3 Tage werden die Nodes ausgetauscht. Okay. Und dabei die Nodes, die geslasht wurden, werden aus dem System rausgenommen, neue Nodes kommen rein und bekommen eine Möglichkeit, Yield zu gewinnen. Von dem her ist es ein ziemlich interessantes System und da gibt es relativ viel Detail, wenn es um Node-Betreiben geht.
Das heißt, an jedem Punkt gibt es wirklich eine Menge Node-Betreiber, die einfach nur warten, quasi, Coach, wechsel mich ein, ich bin ready to verify in diesem Fall, um quasi entsprechend zu verifizieren und mitzumachen. Also da sind wie mehrere Knotenpunktbetreiber auf der Seitenlinie, die einfach warten.
Genau. Und okay. das ermöglicht natürlich die Dezentralisierung zu einem gewissen Grad auch. Und die Nummer an Blockchains zum Beispiel, die momentan aktivierbar wären, ist auch noch wichtig als Erklärung, weil das hat natürlich auch Einfluss auf die Node-Betreiber. Wenn jetzt Thorchain zum Beispiel 100 verschiedene Blockchains aktiv hätte, wären die Nodes, müssten die Nodes infrastrukturmäßig größer werden. Und so momentan sind die folgenden Blockchains im System. Und die wurden getestet bis vor kurzem. Aber nach den Hacks wurden alle Blockchain-Konnektoren abgestellt, damit das System wieder sicherheitstechnisch gecheckt werden kann. Jetzt nach all den Checks, die sie gemacht haben und die Bugs, die sie gefunden haben und gefixt haben, haben sie Binance Chain wieder online gebracht. Die nächste Blockchain, die aktiviert wird, wird Ethereum und dann Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash werden danach aktiviert. Der Ansatz, den das Team braucht, ist wirklich einen Schritt nach dem anderen. Erstmal alles herunterfahren, das System checken, In-House-Sicherheitsteam und externe Consultants, die ihnen da geholfen haben.
Und das war übrigens, das war auch schon vor den Hacks so. Also die Geschichte mit Doorchain hat natürlich schon vor den Hacks angefangen, nämlich man hat schon vorher immer wieder gesagt, wir müssen erst alle Systeme wirklich auf Herz und Nieren testen, dann schalten wir live, dann werden sie live nochmal quasi unter Druck oder eben echter Liquidität getestet in diesem Zusammenhang, und sollte etwas nicht gehen, dann wird das Netz eigentlich sofort wieder entfernt. Und was dann nach den Hacks eben passiert ist, und das hast du beschrieben, ist, dass eigentlich erstmal alle Systeme weggefallen sind. Ja? Und deshalb fangen sie jetzt langsam wieder an, aber eben langsam, das heißt nur Schritt für Schritt mit den nächsten Schritten.
Genau. Und das ist auch wichtig, wenn es wieder ums Fazit geht. Seid ihr damit einverstanden? Ist die radikale Transparenz wichtig für euch? Für mich persönlich ist das enorm wichtig. Der Fakt, dass alles von der Blockchain bis aufs Wallet, das das Torchain jetzt erstellt, alles Open Source ist, ist enorm wichtig. Weil natürlich den Technologie-Stack wurde getestet, mehrmals bei mehreren Blockchains und funktioniert gut. Aber wie sie die Technologie-Details miteinander verbunden haben, dieser neue Ansatz mit dieser applikationsspezifischen Blockchain, diese Kombination wurde noch nicht battle-tested, ist noch nicht kampferprobt. Und von dem her ist das natürlich ein Vektor in diesem System, dem man sich bewusst sein muss.
Und ich glaube, vor allem im Zusammenhang mit dem Fakt, dass das Team von Thorchain ist komplett anonym. Auch das ist eben interessant, weil auf der einen Seite haben wir extreme Transparenz, wie das Netzwerk verläuft, und auf der anderen Seite haben wir extreme Anonymität, nämlich wir haben keine Ahnung, wer dahinter steht. Das heißt, es ist wirklich 100%iges Vertrauen in den Code, in die Plattform, in den Programmiercode. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich in den Ratings, sei es für die Mitgliedschaft oder sei es für die öffentlichen Analysen, ist das immer so ein Punkt. Einige Leute wünschen sich ein Team, das man kennt, bei welchem man die LinkedIn-Seite anschauen kann, etc. Andere sagen, ehrlich gesagt, das Team interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich weiß, dass die Community stark ist. Ich weiß, dass die Plattform läuft und alles transparent und Open Source ist. Das heißt, ich investiere in diese Plattform. Das heißt, das muss man wirklich sehr, sehr, sehr individuell, das muss man ein bisschen selber abwägen, ob das in Frage kommt, dass man in ein so anonymes oder eben transparentes Projekt investieren möchte.
Ja, und da noch was dazu. Thorchain, das Thorchain-Team, nimmt das eigentlich noch einen Schritt weiter. Mhm. Und zwar wollen sie in der Zukunft, sobald das Multi-Chain-Netzwerk online ist und quasi die Beta-Phase vorbei ist und die Liquiditätspool-Caps, die sie momentan im System haben, gelöst werden, wollen sie als Team sich auflösen und Thorchain der Community geben. Mhm. Governance wird durch die Node Operators und Rune und so weiter geführt, und von dem her wird das ein komplettes dezentralisiertes Team geben, das sich um Thorchain kümmert, und das Team kann von einem Tag auf den anderen wechseln und es wird komplett von der Community betrieben. Und das ist natürlich ein Approach, der ziemlich anders ist als andere potenzielle Approaches, wo Firmen hinter einer Blockchain stehen. Ich weiß zum Beispiel, Doquan von den TFL Labs, der CEO der TFL Labs, der hinter Terra steht, das ist auch sein Ziel. Ist die Idee, quasi ein Produkt oder mehrere Produkte zu erstellen, die den Usern enorm viel Freiheit bringen. Und dann, sobald du zufrieden bist mit der Community und dem Produkt, dann tretest du zurück und gibst das Produkt quasi der Community rüber.
Ja, genau. Also so ein bisschen der Idealzustand in der Zukunft. Natürlich ist noch ein holpriger Weg dahin, aber ich glaube, ThorChain ist natürlich vor allem jetzt auch nach dieser verrückten Geschichte in den letzten Monaten eigentlich trotzdem auf bestem Weg. Kannst du uns vielleicht mal, also wir haben jetzt ThorSwap gesehen. Ja. Es gibt auch ein Wallet dazu. Welches Wallet brauche ich, um damit zu interagieren?
Du kannst mit jeglichen Wallets interagieren. Ich kann hier mal mein Wallet disconnecten, und wenn ich da auf Connect klicke, kannst du die verschiedensten Wallets hier sehen. Ich persönlicherweise finde das xDeFi Wallet ziemlich interessant. Das wird auch von den ThorChain-Entwicklern entwickelt, und nicht entwickelt, aber gefundet. Mhm. Von dem her sind die da investiert mit ihrem Fund. Und wenn ihr hier auf das xDeFi Wallet klickt, könnt ihr die verschiedensten Chains sehen, die da unterstützt sind. Natürlich sind das die Chains, die in ThorChain jetzt zur Verfügung sind, zur Verfügung stehen. Und ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen wie ein MetaMask mit verschiedensten Blockchains.
Mit dem Unterschied, dass man und die Leute aus dem DeFi-Kurs, die kennen das, ihr könnt ja bei MetaMask unterschiedliche Chains hinzufügen, müsst dann aber auch jedes Mal, je nachdem auf welcher Seite ihr seid und mit welcher Plattform ihr interagiert, das Netzwerk anpassen, weil es sonst eure Wallet nicht erkennt. Und bei xDeFi ist eben der Vorteil, dass man eigentlich sofort alle Chains wie hinzufügen kann. Dann hat man auch effektiv diese nativen Chains eben und kann dann auch mit dem Protokoll interagieren.
Genau. Und lustigerweise ist das einer der ThorChain-Entwickler hat dies auf, in einem Podcast erwähnt, dass als sie dieses Wallet entwickelt haben, haben sie gemerkt, dass in der Research-Phase, dass die meisten Wallet-Betreiber closed source sind. Es gibt sehr wenige Open-Source-Wallets, was ziemlich komisch ist, wenn du darüber nachdenkst. Das Wallet ist einer der wichtigsten Bestandteile, der wichtigste Bestandteil für dich als User.
Absolut.
Und du vertraust Code, der geschlossen ist. Ja. Und das Benefit mit dem Open Source Code ist natürlich, dass Leute den Code, dass du quasi den Code wieder dezentralisierst. Er kann von mehreren Leuten getestet werden, anstatt nur einem spezifischen Team. Nun, wenn wir hier auf das Wallet klicken, könnt ihr die verschiedensten Assets sehen. Und ihr könnt dann mit ThorChain, sobald das Multi-Chain-Protokoll wieder am Laufen ist, interagieren. Und hier könnt ihr dann ganz einfach euer Asset nehmen und die verschiedensten Assets auswählen und einen Swap betätigen. Wichtig hier wieder, jeder Swap geht durch zwei Vaults. Das ist wichtig, dass ihr das versteht, aber von einem Frontend-Beispiel interessiert euch das gar nicht, interessiert euch das eigentlich nicht. Weil hier kennt ihr nur ihr seht die Rate, Slip Rate, wie ihr es von anderen AMMs kennt oder DEXs kennt, und die Fee. Es gibt eine Transaction Fee und eine Network Fee. Und dann gibt es eine Slip-Based Fee im Hintergrund. Und das ist was, das wir im zweiten Video definitiv ansprechen werden. Wie funktioniert das? Wie wird der Yield generiert? Und was sind die wichtigen Komponenten da? Und hier könnt ihr dann swappen. Ein wichtiges Detail ist, falls ihr Rune kaufen wollt, könnt ihr Rune auf einem zentralisierten Exchange kaufen, zum Beispiel FTX. Und wenn ihr das Rune transferieren wollt, müsst ihr euch bewusst sein, in welchem Format das Rune auf dem zentralisierten Exchange gelagert wird. Ob es auch im BEP2-Format gelagert wird oder im nativen Format. Im zentralisierten Exchange ist immer das BEP2-Format. Ja. Von dem her, wenn Rune in eurem Wallet ankommt, im BEP2-Format, was die Binance Smart Chain ist, dann könnt ihr das einfach hier mit einem einzigen Klick in natives Rune wandeln. Und sobald ihr natives Rune habt auf der Thoughtchain, dann könnt ihr Liquidität herstellen. Momentan, wie ich vorher schon angedeutet habe, können wir keine Liquidität ins System bringen, weil das System gekappt ist. Die Entwickler haben das System gekappt, weil es eine Beta-Version ist. Und die Kappung des Systems hatte den Vorteil, dass beim Hack nicht so viele Assets verloren gingen. Ihr könnt euch vorstellen, wenn die Pools komplett ungekappt wären, dann könnten viel mehr Assets verloren gehen und sie sind mit einem blauen Auge davon gekommen.
Dann wäre aber auch Rune eines, also locker eines der größten DeFi-Protokolle überhaupt. Also dann wäre ich davon ausgegangen, dass man relativ schnell mehrere Milliarden an TVL, also an Total Value Locked, im System gehalten hätte. Und wie du gesagt hast, das wäre natürlich ein entsprechendes Sicherheitsrisiko gewesen vor den Hacks quasi, bevor man wirklich herausgefunden hat, was da genau los war.
Genau, und das ist also ein wichtiges Detail. Mit dem Bond, der im System ist und dem Fakt, dass es immer 50% Rune in diesen Pools hat, ist natürlich wächst natürlich der Preis von Rune mit dem TVL. Weil je mehr Bitcoin du in einen Vault steckst, desto mehr Rune preismäßig muss in diesem Vault sein. Sprich, der Preis von Rune geht auf. Und eine Million Bond, die von einem Node-Provider erstellt werden muss, diese Million geht rauf. Der Node-Provider muss mehr Bond herstellen, Versicherung geben, je mehr Assets in einem Vault sind. Und von dem her ist das relativ interessant. Und von wegen Price Prediction von Rune.
Also Preisentwicklung von Rune. Wir sind momentan bei 7 US-Dollar 40. Vor ein paar Tagen war Rune noch knapp bei 11 Dollar. Höhepunkt, ich glaube, vor dem Crash im Mai war etwa bei 20 oder 25 US-Dollar. Und hier hast du einen Artikel gefunden. Das ist ziemlich spannend. Und zwar sagt der, und das ist der Autor, der sich auch sehr, sehr tief eigentlich mit dem Thema befasst hat, der momentane, echte oder reale Wert gemäß seiner Bewertung liegt bei 98,44 Dollar. Und das ist ziemlich verrückt. Also das ist ein über 10x, das ist etwa ein 12x vom jetzigen Preis. Wie siehst du das? Ist das realistisch? Findest du das ein bisschen zu krass vom Preis her, weil er sagt ja dann auf 2025 ist der Preis dann nochmal höher. Wie siehst du das?
Ja, natürlich als Rune-Investor wäre das natürlich super, aber ich denke, wir müssen hier wirklich Schritt für Schritt vorgehen. Und es ist immer interessant, so ein ökonomisches Modell zu erstellen oder diese Approaches anzuschauen. Aber es ist wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass das System noch nicht komplett am Laufen ist. Und jedes Mal, wenn das Multi-Chain Chaos Net, so nennen sie das Produkt, am Laufen war, waren Hacks nicht weit. Und von dem her ist wichtig zu verstehen, dass auf einer Seite hat Rune enormes Potenzial, preismäßig, weil es so tief in der ökonomischen Entwicklung von Thoughtchain steckt, mit den Bonds und mit dem Fakt, dass alle Pools zur Hälfte aus Rune bestehen, ist da quasi der Preis vorprogrammiert, je nachdem, wie viel TVL sie catchen können. Aber ich will das immer ein bisschen ein Asterix hier reinstellen und sagen,
ein Sternchen, hey, ja.
Wir ein Sternchen, nicht der Asterix, ein Sternchen hier herstellen und sagen, hey, das System läuft noch nicht. Technologisch, wir sind in der Beta-Phase, aber es ist nicht mehr ein Minimum Viable Product, das quasi ein Swap zwischen einer Chain machen kann. Das Multi-Chain Chaos Net war am Laufen und funktionierte super. Ja. Bis es gehackt wurde. Und von dem her ist immer wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, wenn ihr diese Nummern seht. Aber das Potenzial ist da, meiner Meinung nach.
Ja, und das ist halt das, was ich immer wieder bei den Analysen mit High Risk, High Reward, also hohes Risiko, hohe Ertragsmöglichkeiten anspreche. Es geht nämlich darum, also als zum Beispiel nach dem Mai-Crash war, ich glaube, Rune zeitweise bei 3 US-Dollar, Luna zeitweise zwischen 4 und 5 US-Dollar. Wo ist Luna heute? Bei etwa 27, 28, gestern oder vorgestern noch bei 30 US-Dollar und Rune ist nur bei 7,40 Dollar. Also während Rune den Preis verdoppelt hat, hat Luna den Preis versechsfacht. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, und da fragen mich immer Leute, ja, Fers, was schaust du als nächstes an und wo soll ich investieren? Ich möchte ein 10x hinlegen etc. Rune ist rein theoretisch ein Projekt, dass das Potenzial ist noch da. Vor ein paar Monaten habe ich das auch bei Luna gesehen. Luna war damals in meinen Augen unterbewertet. Ich denke, Stand heute ist auch Rune unterbewertet. Mit dem Sternchen, das du aber vorhin angesprochen hast, wenn sie die Sicherheitsprobleme und die Technologie und all diese wichtigen Probleme, wenn man das in den Griff bekommt und wie du jetzt gerade angestrichen hast, also wenn Thorchain es schafft, eigentlich die erste und einzige dezentralisierte Börse für das sogenannte Cross-Chain-Liquidity zu werden, also zwischen den unterschiedlichen Blockchains die einzige oder die erste, die größte dezentralisierte Börse wird, dann ist ein Preis zwischen, und da sagst du oder sagt dieser Autor, 98 US-Dollar Stand heute und 281 US-Dollar im 2025. Also auch das ein krasses, eine krasse These. Also ein 30x ist etwa vorprogrammiert gemäß dieser Bewertung. Aber Leute, also dieser Typ, der diesen Artikel geschrieben hat, war nicht der Erste, der eine Bewertung mal aufgestellt hat. Und Bewertungen werden fast konstant eigentlich über Bord geworfen, wenn wir im Kryptomarkt sind. Also lasst euch nicht von den Zahlen blenden, aber überlegt euch, wie wichtig ist das, was Thorchain an Technologie umsetzt, wirklich? Braucht es das in der Zukunft und wie stark wird es das brauchen? Ist die Konkurrenz oder ist diese die klassische AMM wie Uniswap, SushiSwap, ist das genug? Können wir mit Bridges, also mit den Brücken, die wir mit Dankwara angesprochen haben, reicht das aus? Oder möchte ich von einem nativen Asset in das andere native Asset wechseln? Wir haben jetzt immer wieder die Hacks angesprochen, Yves. Und bei mir sind die Hacks, also ich finde es alles in allem natürlich ein sehr, sehr ein unglückliches Kapitel in der Thorchain-Geschichte, aber schlussendlich hat es das gebraucht, denn Thorchain hat jetzt eine Art 24-7-Sicherheitsteam, das sich um die Sicherheit der Plattform kümmert. Wie siehst du das?
Ja, genau. Es ist lustigerweise die erste Reaktion zu Hacks ist immer, oh mein Gott, das wird nie mehr funktionieren. Die haben Assets verloren. Aber dann, wenn ihr ein bisschen mehr Research macht und ein bisschen mehr hinter die Hacks schaut, da gibt es ein paar sehr gute Medium-Artikel vom Thorchain-Team, in dem sie wirklich die Hacks beschrieben haben und gesagt, hey, die Komponente war die Ethereum-Connection mit Bifrost und da war ein Contract, der etwas macht, dass der quasi Assets aus dem System zügeln konnte. Und sie sind da sehr offen. Sprich, sie verstehen das Problem, sie haben das Problem gelöst und quasi dieser Schock zum System führte zu einem System, das nicht mehr so fragil ist. Und das ist quasi diese Idee von der Antifragilität, kommt hier auch wieder zum Zug. Sie lernen von ihren Fehlern und machen das System besser. Jetzt die Frage ist, wie ist die Durchführung? Von meiner Perspektive ist das Risiko wirklich in der Durchführung. Ich denke nicht, die Technologie ist da. Sie haben nicht nur eine Chain online gebracht, sie haben mehrere Chains online gebracht. Mhm. Plus mit der IBC-Connection können sie einfach ins Cosmos-Ökosystem sich rein verbinden und da mehrere Chains online bringen. Sie haben gezeigt, dass das Swapping funktioniert. Es war nicht ohne Probleme, da hat es absolut Probleme gegeben und es gibt noch heute Probleme, aber das Grundsystem funktioniert. Jetzt kommt es wirklich auf die Durchführung an. Und ich denke, der Hack oder die Hacks, leider sind die Mehrzahl hier.
Ja, waren ja mehrere. Ja.
Genau, die Hacks waren nötig, um eine gewisse, um das System zu testen. Und die Hacks kombiniert mit dem Fakt, dass das System immer noch gekappt war, ist eigentlich eine positive Entwicklung, weil sie lernen können davon und dann langsam Schritt für Schritt das System erweitern können.
Ja, absolut. Sehe ich ähnlich. Ich finde, natürlich ist es unglücklich, wenn man da Geld verloren hat. Und ich kenne Leute, die auch Geld verloren haben also vor den Hacks. Und das bringt mich aber so ein bisschen zum Fazit. Also wir haben jetzt die negativen Seiten angesprochen. Wir haben jetzt das Modell verstanden, wie ThorChain funktioniert. Bewertung oder Preisbewertung, Preisziele 98 bzw. 281 US-Dollar für Rune. Also ein knapper 30x könnte bevorstehen. Wie ist dein Fazit und wie gehst du jetzt mit ThorChain um? Versuchst du Liquidität beizusteuern, sobald es geht? Kaufst du einfach mal Rune als BEP2 und haltest den für die sogenannte Price Exposure, also dass man ein bisschen im Portfolio hält und verkaufst dann aber auch, sobald gewisse Ziele erreicht sind? Wie hältst du das?
Für mich, das technologische System ist extrem interessant. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Zukunft nur aus ein, zwei Blockchains bestehen wird. Ich denke, es gibt mehr und mehr applikationsspezifische Blockchains und Layer 1-Chains, die Smart Contracts hosten können. Und da wird es extrem viele interessante Projekte geben, die von so einem Cross-Chain-Dex profitieren können. Und ich denke auch, dass das ThorChain quasi neben den heutigen Dexes auf diesen Layer 1-Chains laufen wird. Und sagen wir quasi die 100 größten Assets zur Verfügung stellen kann für Swaps und Liquidity Provider. Sobald die Caps geraced werden, denke ich, dass da enorm viel TVL ins System kommen wird, weil wir natürlich diese Versicherung haben und weil wir den Fakt haben, dass Bitcoin Maximalisten ihre nativen Assets nicht aufgeben wollen. Die wollen quasi die Benefits von ihren nativen Assets behalten und wollen vielleicht ihre Assets nicht wrappen. Und so dafür, ThorChain ist die einzige Möglichkeit für sie, diese DeFi-Dienste in Anspruch zu nehmen. Und zudem gibt es ein sehr interessantes Ökosystem, das sich nun um ThorChain entwickelt. ThorStarter, Launchpad, das existiert, ThorSwap. Und da gibt es viele Möglichkeiten, da uncollateralized loans auf ThorChain und so weiter, die sich jetzt wirklich entwickeln. Und ich denke, es ist einfach ein enorm interessantes Ökosystem. Und ich werde definitiv probieren, Liquidity zu providen, sobald die Caps geraced werden, sobald die Kappung am System entfernt wird. Und sie wieder Liquidität provider ins System bringen können. Und ja, ich bin long-term bullish auf ThorChain, definitiv. Sobald die Möglichkeit besteht, werde ich ein aktiver Teilnehmer werden, definitiv.
Ja, sehr cool. Also du hast noch einen sehr guten Punkt angesprochen, nämlich den Ökosystemansatz, den ich ja auch, ich sag mal, fast schon predige in den Newsletter beziehungsweise in der Mitgliedschaft, habe ich immer wieder Projekte analysiert, sei es Polkadot oder Avalanche oder Terra, bei welchen wir eben das Ökosystem anschauen. Also was für Projekte gibt es in diesem Ökosystem? Denn wenn ich davon ausgehe, dass ein Coin oder ein Projekt performen wird, dann wird sehr wahrscheinlich auch das Ökosystem performen. Zudem werden wir sehr wahrscheinlich in der Mitgliedschaft ein, zwei Videos dazu machen beziehungsweise etwas dazu erzählen. Das heißt, wenn du noch nicht Teil der Mitgliedschaft bist, kannst du das auf bluealpineresearch.com/Mitgliedschaft machen. Ein sehr gutes Fazit, ein gutes Endwort. Ich bin auch sehr, sehr bullish, was ThorChain allgemein anbelangt. Von daher, Yves, herzlichen Dank für deine Übersicht, für deine Infos. Videos. Wie gesagt, falls ihr noch ein weiteres Video zum Thema Thorchain sehen möchtet, bezüglich Knotenpunktbetreiber und was es noch im Ökosystem gibt, sehr, sehr gerne kommentieren, liken und auch natürlich in der Mitgliedschaft schreiben. Dann können wir sehr, sehr gerne nochmal ein Video dazu machen. Herzlichen Dank nochmal, Yves, für deinen Input. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.
Danke dir. Tschüss zusammen.